Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sit أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء
والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Ab dem 28. März werden wir auf der Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangbar sein. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite paustoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 27. März 2021, gleich dem 7. Farvardin, 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie den Beitrag »Ein kulinarischer Nowruz-Spaziergang durch den Iran«, Teil 2. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Herstellung vom russischen Impfstoff Sputnik V bald auch in Iran. Jemen feuert 26 Raketen und Drohnen tief ins saudische Territorium ab. Und Teilabzug von US-Truppen aus Irak. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Herstellung vom russischen Impfstoff Sputnik V bald auch in Iran. Die Herstellung des russischen Impfstoffs Sputnik V wird nach Angaben des iranischen Botschafters in Moskau im April in Iran beginnen. Dazu teilte Qasem Jalali, Botschafter der Islamischen Republik Iran in Russland, am Freitag in Moskau mit, Iran werde voraussichtlich am 4. April mit der Produktion des russischen Impfstoffs Sputnik V beginnen. Jalali gab an, dass derzeit zwei iranische Unternehmen in diesem Bereich tätig seien. Er sagte dazu weiter, Impfzellen würden nächste Woche aus Russland nach Iran geschickt und im April werde die gemeinsame Produktion von Impfstoffen in Iran beginnen. Ihm zufolge werde das anfängliche Produktionsvolumen bis zu 9 Millionen Dosen pro Monat betragen. Sputnik V ist in 57 Ländern zugelassen und ist der zweitgrößte Corona-Impfstoff der Welt. Der Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 91,6% und ist laut Untersuchungen gegen neue Varianten des Coronavirus wirksam. Der Generaldirektor für Arzneimittel und Substanzen, die von der iranischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde kontrolliert werden, kündigte auch den Zeitpunkt der landesweiten Impfung in Iran zur Bekämpfung des Coronavirus an. Sayed Haydar Mohammadi sagte gestern in einem Interview mit Radio Teheran der staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran, die allgemeine Verteilung der inländischen Impfstoffe wird in den nächsten 3 Monaten erfolgen. Mohammadi fügte hinzu, gemäß den Prioritäten wird der Corona-Impfstoff derzeit nur in Krankenhäusern und für medizinisches Personal injiziert. Jemen feuert 26 Raketen und Drohnen tief ins saudische Territorium ab. Jemenitische Streitkräfte hätten laut ihrem Sprecher große Operationen mit 18 Drohnen und 8 ballistischen Raketen tief in Saudi-Arabien durchgeführt. Laut dem Fernsehsender Al-Masira sagte Brigadegeneral Yahya Sari'a, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte am Freitag, Die Operation habe saudischen Militär und lebenswichtige Stützpunkte und Strukturen gegolten. Er betonte, die Operation mit 18 Drohnen und 8 ballistischen Raketen sei tief in Saudi-Arabien durchgeführt worden. Während der Operation seien die Aramco Oil Company in Ras Al Tanura, Yanbu, Rabigh, Jazan und König Abdul Aziz in Dammam angegriffen worden, fügte Saria hinzu. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte ferner, Aramco sei mit 12 Drohnen vom Typ Samad 3 und 8 Raketen vom Typ Zulfarar und Badr angegriffen worden. Er fügte hinzu, andere militärische Positionen in Najran und Asir seien mit 6 Drohnen vom Typ Grasef 2K angegriffen worden. Der jemenitische Kommandeur betonte, jemenitische Kämpfer seien bereit, militärische Operationen zu verstärken. Das saudische Energieministerium bestätigte gestern auch, im südlichen Ölterminal sei nach einem Raketenangriff das Feuer ausgebrochen. Das Ministerium teilte in einer Erklärung der offiziellen saudischen Nachrichtenagentur mit, ein Raketenangriff auf ein Ölverteilungsterminal in Jizan habe zu einem Brand in einem der Tanks des Terminals geführt. Das saudische Energieministerium bestätigte ferner, dass bei dem Angriff keine Opfer gemeldet wurden. Der Krieg im Jemen jährte sich gestern, 26. März, zum 6. Mal. Im Bürgerkriegsland Jemen sind bereits tausende Menschen gestorben. Millionen sind von Hunger bedroht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe der Welt. Laut Angaben des Welternährungsprogramms kann nur noch ein Drittel der Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. Alle 10 Minuten stirbt im Jemen ein Kind. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition startete am 26. März 2015 eine groß angelegte Militäroffensive gegen Jemen, um den Ex-Präsidenten des Landes Abd Rabbo Mansur Hadi wieder an die Macht zu bringen. Die Folgen sind verheerend. Talabzug von US-Truppen aus Irak. Die USA haben am Freitag eine Anzahl ihrer Truppen aus der nordirakischen Provinz Erbil abgezogen. Die Reduzierung erfolgt ein Jahr, nachdem das irakische Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, das die Anwesenheit ausländischer und Besatzungsmächte im Irak verbietet. 2 Tage nach der heimtückischen Ermordung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik, General Rassem Soleimani, und des Vizekommandeurs der irakischen Volksmobilisierungskräfte Hashdash Shabi, Abu Mahdi al-Muhandes, durch die USA, forderte das Parlament in Bagdad am 5. Januar 2020 in einer Entschließung, die Regierung des damaligen geschäftsführenden Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi auf, das Gesuch um militärische Hilfe im Kampf gegen den IS zurückzuziehen. Nach Angaben der irakischen Regierung wird die Zahl der abgezogenen amerikanischen Truppen auf 2500 geschätzt. Da die irakische Regierung jedoch nicht direkt an der Überstellung der Besatzer beteiligt ist, wird angenommen, dass diese Zahl höher ist als die angegebene Zahl. In diesem Zusammenhang beschrieb der Telegram-Kanal Sabarin News, der die Rückkehr amerikanischer Truppen zu einer Basis in Texas bekannt gab, die Anzahl der abgezogenen Truppen als hoch, erwähnte jedoch nicht die genaue Zahl. Die Truppen befanden sich in der Al-Harir-Basis im Norden von Erbil, die vor etwa einem Monat von Raketen getroffen wurde. Das Abfeuern der 3 Raketen auf das, was die Amerikaner als Nähe zur US-Militärbasis bezeichneten, ließ mindestens 8 Verwundete und einen Toten zurück. Auch ein Jahr nach dem Beschluss des irakischen Parlaments hat sich die sogenannte Anti-IS-Koalition geweigert, Truppen aus dem Zweistromland abzuziehen, mit dem Vorwand, sie würden die lokalen Soldaten gegen Terrormilizen ausbilden. Russland, Verzögerung der USA bei Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan ist schädlich. Die Verzögerung der Vereinigten Staaten beim Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan wirkt sich nach Meinung des Sonderbeauftragten der Russischen Föderation für Afghanistan negativ auf den Prozess der Lösung der Probleme dieses Landes aus. Samir Kabulov, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Russischen Föderation für Afghanistan, antwortete gestern in Moskau im Gespräch mit Reportern über die Frage nach dem für Anfang des kommenden Mai geplanten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Verzögerungen in diesem Zusammenhang würden keine guten Folgen haben. Alles hängt davon ab, wie die Taliban darauf reagieren, sagte der Gesandte des russischen Präsidenten in Afghanistan. Kabulov kommentierte das zweitägige Treffen der afghanischen Konfliktparteien in der vergangenen Woche zur Lage in Afghanistan in Moskau wie folgt. Das Treffen wurde abgehalten, um dem ins Stocken geratenen Doha-Prozess neue Impulse zu geben, und es scheint gelungen zu sein. Präsident Joe Biden hatte zuvor erklärt, dass es für seine Regierung schwierig sein werde, ihre Truppen bis zum 1. Mai aus Afghanistan abzuziehen, aber Washington habe keine Pläne, Truppen bis zum nächsten Jahr am Hindukusch zu lassen. Die Taliban habe die Regierung Bidens davor gewarnt, gegen das in Doha erzielte Friedensabkommen zu verstoßen, wonach alle US-Truppen bis zum 1. Mai aus Afghanistan abgezogen werden müssen. Nach den Ereignissen vom 11. September 2001 in Washington und New York mit verheerenden Folgen marschierten die Vereinigten Staaten unter dem Vorwand der Bekämpfung terroristischer Gruppen in Afghanistan ein. Nach mehr als 20 Jahren militärischer Präsenz am Hindukusch hat nicht nur das Ausmaß der Gewalt und Angriffe terroristischer Gruppen nicht abgenommen, sondern im Gegenteil hat die jährliche Zahl der getöteten Zivilisten sukzessiv zugenommen. Medien. Israel kauft billiges Öl von syrischen Kurden. Das israelische Regime kauft laut Medien billiges Öl von den demokratischen Kräften Syriens, SDF, die die Ölfelder im Nordosten Syriens besetzt haben. Die israelische Zeitung Yediot Ahronot berichtete am Freitag, die Ölquellen, die zuvor von der syrischen Regierung kontrolliert wurden, sind nun zu einer Einnahmequelle der sogenannten demokratischen Kräfte Syriens, SDF, geworden, eine Allianz der kurdischen Milizen, die gegen Damaskus kämpfen. Demokratische Kräfte Syriens kontrollieren dem Zeitungsbericht zufolge mit der US-Unterstützung ein Viertel Syriens, einschließlich einer Anzahl strategischer Gebiete, und erfüllen Sicherheitsinteressen Israels. Außerdem plündern die USA syrisches Öl im Rahmen eines Abkommens mit SDF und ohne Genehmigung der syrischen Regierung. Der frühere syrische UN-Botschafter Bashar al-Jafari sagte im vergangenen Jahr, das in Delaware ansässige Unternehmen Delta Crescent Energy habe einen Vertrag mit den SDF geschlossen, um syrisches Öl zu stehlen und dem syrischen Staat und der syrischen Bevölkerung die notwendigen Grundeinnahmen, Verbesserung der humanitären Lage, Versorgung des Lebensunterhalts und des Wiederaufbaus des Landes zu entziehen. Der syrische Minister für Erdöl und Bodenschätze, Bassam Tomer, sagte am 18. März, die USA und ihre verbündeten Terrorgruppen hätten Ölreserven in dem vom Krieg erschütterten arabischen Land geplündert. Er enthüllte, dass Washington 90% der Ölreserven im ölreichen Nordosten Syriens kontrolliert. IOM. Über 2200 Flüchtlinge im letzten Jahr im Mittelmeer ertrunken. Die Internationale Organisation für Migration, IOM, hat am Freitag bekannt gegeben, dass 2020 rund 2276 Flüchtlinge auf dem Weg zu den europäischen Küsten bei der Überquerung des Mittelmeers ihr Leben verloren haben. Ein Drittel der Opfer sei auf dem Weg zu den spanischen Kanarischen Inseln ums Leben gekommen, hieß es im Bericht der IOM. Im Jahr 2020 starben dem Bericht zufolge 86.448 auf dem Seeweg nach Europa. Weitere 52.037 Migranten wurden auf See abgefangen. Besonders besorgniserregend ist die Seeroute auf den Kanarischen Inseln, auf der 2020 trotz der Covid-19-Pandemie und der sich daraus ergebenden Reisebeschränkungen ein deutlicher Anstieg der versuchten Überfahrten und Todesfälle zu verzeichnen war, hieß es weiter. Mehr als 22.000 Menschen seien laut IOM-Bericht seit 2014 auf den vier wichtigsten Überseerouten nach Europa gestorben. Auf der zentralen Mittelmeerroute nach Italien und Malta, der östlichen Mittelmeerroute von der Türkei nach Griechenland, der westlichen Mittelmeerroute nach Spanien und der Atlantikroute zu den Kanarischen Inseln. Diese internationale Hilfsorganisation beklagt ferner das Fehlen einer einheitlichen Politik der Europäischen Union und Afrikas in der Flüchtlingsfrage. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3, Mashhad 15, Isfahan 17, Shiraz 19 und Bandar Abbas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Trotz des Rückgangs der Todeswelle kann von der Entspannung hinsichtlich der Pandemie noch keine Rede sein. Dennoch muss das Leben weitergehen. Was das Leben der Muslime in Deutschland anbetrifft, gibt es eine Reihe von Veranstaltungen. Über diese Themen sprachen wir mit Dr. Yavuz Özegöz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Gespräches.
Dr. Ortegol, in dieser Zeit haben die Muslime einige Veranstaltungen angekündigt. Das ist eine Reihe von Veranstaltungen. Werden dabei auch diese Corona-Maßnahmen eingehalten? Wie geht es hier so bei Ihnen weiter?
Ja, es ist eine ganz interessante Frage, die Sie da stellen, denn tatsächlich ist es so, dass diese nunmehr jetzt weit über ein Jahr andauernden Maßnahmen dazu geführt haben, dass die muslimischen Organisationen, die digital noch im Mittelalter gesteckt haben, jetzt doch nach und nach verstanden haben, dass es gar keinen Weg daran vorbeiführt, Online-Veranstaltungen, Online-Konferenzen und Ähnliches durchzuführen. Das bedeutet natürlich, die Vereine mussten ein bisschen aufstocken, sie mussten Kameras besorgen, sie mussten entsprechend sich weiter bilden. Und das führt dann dazu, dass die verschiedenen islamischen Gemeinden, ich spreche mal als Beispiel von der Gemeinde, dessen Verantwortung mir auferlegt wurde. Präsenzveranstaltungen haben wir nur noch in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen. So etwas wie Dua Tawassul und Dua Kumail am Dienstag und Donnerstag findet nur mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe von bis zu 10 Personen mit jeweils 1,5 Meter Abstand statt. Es gibt keinen Tee, es gibt kein Gebäck, gar nichts. Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Das heißt, solche Dinge bieten die verschiedenen muslimischen Veranstaltungen an. Aber in dem Moment, wo es ein bisschen größer werden soll, ist das eben mit Präsenzveranstaltungen, mit Präsenzgottesdienst nicht möglich. Ganz einfach, weil die Räumlichkeiten der Muslime das nicht hergeben. Als Beispiel, das Islamische Zentrum Hamburg bietet zwar ein Freitagsgebet neuerdings wieder an, aber das Freitagsgebet, an dem kann man nur teilnehmen mit Anmeldung, weil eine maximale Personenzahl von 50 Personen festgelegt wurde. Sie müssen sich das vorstellen, in dem Raum sind normalerweise beim Freitagsgebet 200 bis 300 Leute. Und jetzt eben nur 50 Personen aufgrund der Abstandsregeln. Aber was ist die Folge? Nun, wir versuchen, Online-Veranstaltungen durchzuführen. Und dazu lassen Sie mich nur zwei Beispiele nennen. Heute Abend findet zum Beispiel um 20 Uhr eine Großveranstaltung statt unter der Schirmherrschaft der Ahlul Bayt World Assembly, und zwar Tag der Jugend. Warum? Nun, weil morgen der Geburtstag oder heute Abend fängt der Tag ja an, Geburtstag von Ali Akbar ist. Ich brauche es Ihnen das in Iran nicht zu erklären. Sie haben morgen Tag der Jugend. Zu dieser Veranstaltung sind sehr, sehr viele Menschen eingeladen. Es gibt drei Redner. Zum einen ist das Dr. Maher Fakih. Er ist im Vorstand der IGS, dem Dachverband der Schiiten in Deutschland. Dann darf meine Wenigkeit dort auch sprechen. Und es gibt ein Grußwort von Ayatollah Ramazani aus dem Iran, der immerhin der Vorsitzende der Ahlul Bayt World Assembly ist. Und diese drei sind für dieses Wochenende. Eine andere, vielleicht noch größere Veranstaltung findet am bevorstehenden Sonntag statt, weil dort sich gleich mehrere islamische Vereine zusammengefunden haben. Ja, also da ist zum Beispiel die Gemeinschaft der Mitte aus Köln, da ist die Ahlul Bayt Moschee aus Bochum, da ist das Muslimtreff aus Oldenburg, die Taha-Gruppe aus Essen und die Islamische Weg e.V. Aus Delmhorst. Alle zusammen machen eine Großveranstaltung mit Teilnehmern von allen Vereinen, offen auch für Externe, die also nicht diesen Verein angehören. Und zwar geht es dann, die Veranstaltung läuft unter dem Motto, die Anhänger immer Mahdis versammeln sich. Warum? Natürlich, weil am Montag, das heißt dem Tag nach Sonntag, dann Geburtstag von Imam Mahdi, 15. Schaban ist. Und diese Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr ebenfalls online statt. Online, aber dennoch live. Das heißt, die Menschen sind dabei, können über die Kommentarfunktion Ähnliches machen. Und solche Sachen finden immer mehr statt. Unsere traditionelle Montagssitzung, die nunmehr seit 30 Jahren ununterbrochen stattfindet, findet auch als eine sogenannte Zoom-Konferenz statt. Das ist eine Plattform, in der man dann eben auch tatsächlich mit Bildschirm selbst Fragen stellen kann und im Diskussionsteil mit teilnehmen kann. Jugendgruppen treffen sich abends zu verschiedenen islamischen Spielgruppen, auch online und vieles andere mehr. Das heißt, in diesem Bereich haben wir aufgerüstet, aber das möchte ich hier doch nochmal deutlich sagen, so schön diese Veranstaltungen sind, sie können niemals die Präsenzveranstaltung wirklich ersetzen und alle Menschen, nicht nur die Muslime, sehnen sich danach, wieder Präsenzveranstaltungen durchführen zu dürfen. Und dabei ist natürlich auch sehr wichtig, das Wohl der Kinder zu beachten, denn Kinder brauchen dieses Beisammensein noch viel, viel mehr als die Erwachsenen. Selbst auf Spielplätzen müssen die Erwachsenen, die ihre Kinder dorthin bringen, bestimmte Abstände einhalten, obwohl das draußen ist. Sie müssen Maske tragen und vieles andere mehr. Also es ist schon eine schwierige Situation. Doch ich muss sagen, die Muslime haben im letzten Jahr viel dazugelernt, zumindest einige muslimische Gruppen, und versuchen das eben auch in entsprechenden Veranstaltungen online umzusetzen. Für Sie, für die Deutschsprachigen aus dem Iran ist natürlich der Vorteil, dass Sie dann bei vielen solchen Veranstaltungen eventuell auch teilnehmen können. Und wenn nicht, werden die meisten dieser Veranstaltungen später dann entweder in Muslim TV oder anderen Plattformen auch veröffentlicht. Und man kann sie sich dann dort anschauen, inshallah.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Werte Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
In dem Werk Bustane Saadi steht folgende Geschichte. In einem kleinen Dorf lebte ein Mann, der auf dem Feld und der Plantage arbeitete. Er war stark und kräftig. Eines Tages kam er früher als sonst nach Hause. Er sah sehr blass aus. Seine Frau brachte ihm einen warmen Tee und fragte, was passiert sei. Da klagte ihr Mann: »Ich war am Arbeiten, als ich plötzlich einen heftigen Schmerz auf beiden Seiten verspürte und nicht mehr weiter konnte. Auch nach ein wenig Ausruhen ging es mir nicht besser und so konnte ich nicht weiter arbeiten und bin nach Hause gekommen.« Seine Frau sagte: »Du hast dich erkältet, bind dir einen Schal um den Leib und ruh dich ein wenig aus.« Der Mann legte sich schlafen, aber die Schmerzen ließen ihm keine Ruhe. Sie wurden immer schlimmer. Seine Frau sagte: »Wir lassen den Arzt holen.« In der Gegend gab es einen sehr guten Kräuterarzt. Die Frau bat einen der Nachbarn, ihn zu holen. Der Arzt kam, prüfte erst den Puls des Kranken und begutachtete seine Zunge. Doch schien er ratlos, schüttelte den Kopf und schwieg. Die Frau und die Nachbarn, die sich im Haus des Kranken versammelt hatten, fragten ihn nach seiner Meinung. Da sagte er: »Ich kann leider nichts mehr für ihn tun. Er ist unheilbar krank und wird die Nacht nicht überleben. Es gibt kein Mittel gegen diesen Schmerz. Seht, er ist vor Schmerz ohnmächtig geworden. Natürlich ist es besser für ihn. Er wird sterben.« Die Frau des Mannes fragte verzweifelt: »Wie kann das denn sein? Er war doch heute Morgen noch völlig gesund und er ist so kräftig. Er war noch niemals krank. Gibt es wirklich keine Hoffnung mehr?« Der Kräuterarzt sagte wichtigtuend: »Wenn ich etwas sage, so aufgrund von Wissen und Erfahrung. Wenn auch nur ein Hoffnungsschimmer wäre, dass er am Leben bleibt, würde ich alles tun. Er hat zu viel und zu mächtig gegessen und eine Darmverschlingung und wird sterben.« Der Arzt entschuldigte sich, dass er nichts tun konnte, und verließ rasch das Haus, während die Frau des Kranken und die Nachbarn traurig zurückblieben. Die Nachbarn ließen die Familie nicht alleine. Sie saßen bis zum Morgen am Bett des Kranken, und als der Gebetsruf erklang, standen sie gemeinsam zum Morgengebet. Da sahen sie plötzlich den vermeintlichen Todgeweinten neben sich stehen. Der Mann war aufgestanden und hatte rituelle Waschungen vorgenommen und war neben die anderen getreten, um zu beten. Alle bemerkten es mit großer Verwunderung. Sie konnten nicht glauben, dass er aus seiner Ohnmacht aufgewacht ist, und die Frau rief: »Gott sei Dank, dir scheint es wieder gut zu gehen. Der Arzt muss sich getäuscht haben.« Da sagte ihr Mann: »Mir fehlt doch nichts. Die Schmerzen sind vorüber. Was hat denn der Arzt gesagt?« Einer der Nachbarn berichtete: »Du warst vor lauter Schmerzen in Ohnmacht gefallen. Wir hatten keine Hoffnung mehr auf dich, denn der Arzt hat gesagt, dass du bis zum Morgen sterben wirst.« Der Mann lachte: »Sterben? Nur wegen Magenschmerzen? Seit wann ist Leben und Tod der Menschen in der Hand der Ärzte? Ihr seht ja, ich lebe und bin froh und munter. Über den Tod bestimmt nur Gott.« Die Nachbarn waren sehr erfreut. Sie wollten sich verabschieden, doch der Mann bat sie zu bleiben und lud sie zum Frühstück ein. Einer von ihnen aber hatte sich auf den Weg gemacht, um dem Arzt mitzuteilen, dass es dem Todkranken von gestern wieder gut ging. Die anderen saßen gerade um das ausgebreitete Esstuch mit dem Frühstück, als er zurückkam und berichtete: »Leute, der Arzt ist gestern Abend nach seiner Rückkehr zu Hause im Schlaf verstorben. Das habe ich schon auf dem Weg zu seinem Haus erfahren.« Da wunderten sich alle. Die Nachricht stimmte sie sehr nachdenklich. Unsere heutige sprichwörtliche Redewendung lautet Ruß baller Ruß schot. Und zwar gab es da einmal einen Mann, der hatte einen Buckel. Er ging immer gebeugt. Eines Tages ging er um Mitternacht in das öffentliche Bad. Im Badesaal begegnete er einer ungewöhnlichen Szene. Er sah, wie die Geister dort feierten und tanzten. Da freute er sich, reihte sich zu ihnen und feierte mit. Als die Feier zu Ende war, trat ein Geist auf ihn zu und sagte: »Du hast uns heute mit deinem Tanz erfreut. Nun kannst du dir etwas wünschen.« Da zeigte der Mann auf den Buckel und sagt: »Kannst du mir den wegschaffen?« »Warum nicht?« sagte der Geist und befreite den Mann von seinem Buckel. Der fühlte sich plötzlich von einer großen Last befreit. Nach einem gründlichen Bad kehrte er fröhlich nach Hause zurück. Am nächsten Morgen wusste die ganze Stadt, dass der Mann mit dem Buckel keinen Buckel mehr hat. Auch einem anderen Mann mit Buckel kam dies zu Ohren. Er eilte zu seinem ehemaligen Leidensgenossen und fragte ihn: »Wie bist du denn Buckel losgeworden?« Der sagte: »Ich habe nur bei der Hochzeit der Geister mitgetanzt und da haben sie mich von dem Ding befreit.« Der zweite Mann mit dem Buckel ging um Mitternacht in die Badeanstalt und traf dort die Geister. Sie hockten in einer Ecke und jammerten. Aber der Mann mit dem Buckel begann zu singen und zu jauchzen, ohne ein bisschen nachzudenken, ob das passend ist oder nicht. Da verstummte plötzlich das Weinen der Geister und alle starrten ihn verärgert an. Einer trat vor und fragte: »Hast du den Verstand verloren? Was soll das bedeuten?« Der Buckelige sagte: »Ich wollte euch fröhlich stimmen.« »Warum denn das?« fragte ihn der Geist. »Wegen der Hochzeit. Ist denn keine Hochzeit?« »Ach du Einfallspinsel, auf welcher Hochzeit meint man denn? Ich werde dir beibringen, welchen Unterschied es zwischen Trauer- und Hochzeitsfeiern gibt.« Da begriff der Buckelige, dass er etwas falsch gemacht hatte und wollte schnell gehen, als ihn jemand zurückrief: »Warte!« Er blieb stehen und wartete. Da sah er, wie einer der Geister auf ihn zukam und etwas in der Hand hielt. Was er in der Hand hielt, war ein Buckel. Als er schnell die Flucht ergreifen wollte, spürte er auch schon etwas Schweres auf seinem Rücken. Nun hatte er zwei Buckel. Ruß baller Ruß. Bekümmert verließ er das Bad und jeder, der ihm begegnete, hörte ihn sagen: Ruß baller Ruß schot. Nun sind es zwei Buckel übereinander. Das Sprichwort Ruß baller Ruß schot wird verwendet, wenn jemand etwas Ungeeignetes tut und vom Regen in die Traufe kommt. Zum Beispiel dadurch, dass er etwas im falschen Moment sagt.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Raqs-e-Khiyal, Tanz der Fantasie, vorgetragen von Ali Jamoli.
بخشایی جویان درست دل به دوب نامی ما نر زنان که آن شکارت نامی رو خنده کنم که ما تو را تو نگارم یارا و از چشم خوش تو شرمسارم یارا هر لحظه یکی بان برارم از دل والله به خدا خبر ندارم یارا عاشقی از کمال تو آموزم بیت و غزل از جمال تو آموزم من عاشقی از کمال تو آموزم بیت و غزل از جمال تو آموزم در پرده دل خیال تو
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Sie hören nun den Beitrag Ein kulinarischer Nowruz-Spaziergang durch Iran, Teil 2. Weiterhin guten Empfang.
Im ersten Teil unseres kulinarischen Spazierganges haben wir einen Einblick in die iranische Küche vor dem Nowruz-Fest gegeben und nun führt uns der zweite Teil an die eigentliche Nowruz-Tafel. Es wird dabei um die Speisen und Gerichte gehen, die in den verschiedenen Gegenden Irans am Vorabend und in den ersten Tagen des neuen iranischen Sonnenjahres üblich sind. Der Vorabend zum ersten Farvardin ist dieses Jahr am Donnerstag, dem 19. März. An diesem Tag kommen je nach Gegend andere Speisen auf den Tisch. Am weitesten verbreitet ist an diesem Abend Kräuterreis mit Fisch. Dies ist überhaupt ein beliebtes Gericht und wie die anderen traditionellen Gerichte Irans schmeckt es nicht nur gut und ist sogar sehr gesund. In diesen Reis kommen frische Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Koriander und Dill. Mit Küchenkräutern wird auch das zu diesem Abend übliche Kukusabzi angefertigt. Allerdings werden diese Kräuter dabei nicht mit Reis, sondern mit Ei und Mehl und weiteren Zugaben vermischt, je nach Geschmack und je nach lokaler Kochtradition. Was Kukusabzi besonders lecker macht, sind Berberitzen oder gemahlene Walnüsse. Eines der traditionellen Gerichte Irans ist Gurme Sabzi. Man kann es mit Kräutergulasch übersetzen. Gurme oder auch Khoresh Sabzi isst man mit Reis. Besonders in den gebirgigen Gegenden ist es Brauch, am Vorabend zum Nowruz-Fest Qurmeshab Siboberenj, also Kräutergulasch mit Reis, zu servieren. Dieses Essen hat auch in einigen Orten einen symbolischen Wert. Denn man hofft darauf, dass die grüne Farbe der Kräuter, welche Freude und Glück versinnbildlicht, Zeichen für ein gutes Jahr ist. In Hamadan im Westen Irans ist am Vorabend des ersten Farvardin ein anderes Essen üblich, nämlich Obgusht und Kufte. Obgusht ist eine kräftige Fleischsuppe mit Kichererbsen und Kartoffeln und Kufte sind Klöße aus Hackfleisch und Reis. Letztere werden in Hamadan mit Datteln, Walnüssen, gekochtem Ei, Pflaumen oder gerösteten Zwiebeln gefüllt. Es kommen noch verschiedene Gewürze an diese Klöße. Als Beilage werden verschiedene Arten von sauer eingelegtem Torshi gereicht. Doch was isst man zur gleichen Zeit im Norden in der Provinz Mazandaran am Kaspischen Meer? In Mazandaran gibt es am Vorabend zum neuen Jahr neben dem Kräuterreis mit Fleisch auch Tahchin. Das ist ein Gericht, dessen Hauptzutaten Reis, Joghurt, Ei und als Gewürz Safran bilden. Im benachbarten Gilan kommt am selben Abend unbedingt Torshi Tara auf den Tisch. Das ist eine Eierspeise mit Knoblauch und den Kräutern, die vor Ort wachsen. Die Hauptspeise ist auch dort Fisch mit Reis. Ein weiteres bekanntes Gilaner Gericht, welches für Nowruz gekocht wird, ist Borala Qatuq. Dafür können sich viele begeistern. Borala wird mit dicken Bohnen, Ei, Knoblauch und Dill zubereitet. In einigen Teilen Irans, wie in Aserbaidschan, Kermanschah und im zentral gelegenen Arak, wird für den Nowruz-Vorabend eines der ältesten und typisch iranischen Gerichte gekocht, nämlich Reshtepollo. Dies ist ein Reisgericht mit gebratenen, dünnen Nudeln und Beilagen wie Fleisch und Rosinen. Die Verwendung von Reshte in diesem Gericht in den letzten Augenblicken des Jahres geht auf den antiken Glauben zurück, im neuen Jahr die Zügel aller Angelegenheiten gut in den Griff zu bekommen. In Teheran isst man am ersten Neujahrstag dasselbe Gericht, was wohl auch seinen Ursprung in dieser alten Vorstellung hat. Die iranischen Aserbaidschaner essen ebenso Reshtepollo und vor dem neuen Jahr bereiten sie verschiedene Arten von Dolme zu. Das sind mit einer Mischung aus Fleisch, Kräutern, gekochtem Reis und Hülsenfrüchten gefüllte Gemüseblätter wie Wein- und Weißkohlblätter oder Tomaten, Auberginen, Paprika, Kürbis oder Pilze mit der gleichen Füllung. Wer diese Dolme im neuen Jahr isst, so heißt es immer noch im Volksmund, dessen Wünsche werden in Erfüllung gehen. Im Arak, welches zu den zentral gelegenen Städten gehört, wird übrigens ein besonderes Brot namens Fatir gebacken. In Khorasan im Nordosten Irans ist am Nowruz-Vorabend wie in anderen Gebieten der Kräuterreis mit Fisch Sitte und am ersten Neujahrstag isst man Reshtepollo zusammen mit Khoreshreme. Khoreshreme ist ein schmackhafter Gulasch mit Tomaten und gelben Splittererbsen. In einigen Familien in diesem Teil Irans glaubt man noch, dass einem im neuen Jahr alles gelingen wird, wenn man am Neujahrstag eine Portion Ashe Reshte, einen dicken Nudeleintopf, verspeist. Wie in den meisten iranischen Städten gibt es auch in Sanjan im Westen des Landes am Nowruz-Vorabend Fisch zu essen, zusammen mit Reshtepollo oder einfachem Reis. Oder es wird auch nur Reshtepollo gegessen mit Hühner- oder Rind- oder Hammelfleisch als Beilage sowie Rosinen und Datteln. Die Sitte am Vorabend zum neuen Jahr Fisch zu essen wurzelt in der alten Vorstellung, dass dies Glück bringt, weil der Fisch aus dem Wasser kommt und Wasser Leben spendet. Sutipolo ist eine andere Art von Reisgericht, die am Neujahrstag in der iranischen Provinz Aserbaidschan, insbesondere in den Städten Ardebil, hoch im Norden und in Tabriz gekocht wird. Das Wort Sut ist aserbaidschanisch und bedeutet Milch. Sutipolo kann mit Safran verfeinert werden und als Beigabe kommen Fisch oder Fleisch oder Rosinen oder Datteln in Frage. Weiter unten im Süden Irans, in der Provinz Chahar-Mahal u Bakhtiari, kocht man eine Nacht vor Neujahrsbeginn Fleischklöße bestehend aus Rindfleisch, Reis und den Pflaumen, die in der Gegend wachsen, sowie aromatischen Kräutern. Aber in dieser Provinz wird am Vorabend zum neuen Jahr auch gerne das erwähnte Nationalgericht Qorma Sabzi, Reis mit Kräutergulasch, gegessen. In Khorasan im Nordosten Irans gibt es nach Beginn des neuen Jahres entweder Fisch mit Kräuterreis oder Rishta-Reis. Doch lässt sich sagen, dass das wichtigste Gericht am Vorabend zum neuen Jahr ein Gulasch namens Khorasana Khoreshreme ist. In diesen leckeren Fleischgulasch kommen insbesondere Gewürze rein wie Safran, Muskatnusspulver, schwarzer Pfeffer und Ingwer. In Shiraz in der südiranischen Provinz Fars ist der Kalampolo das traditionelle Lieblingsgericht für den Abend vor Nowruz. Dieses Gericht wird mit Weißkohl und Reis sowie kleinen Hackfleischbällchen und aromatischen Kräutern zubereitet. Wenn schließlich die Ferien zu Nowruz zu Ende gehen, ziehen die Iraner gemäß einem alten Brauch zum 13. Farvardin in die Natur. Es ist der Tag der Natur und der Tag, an dem sich die Verwandten im Grünen treffen. Gegessen werden wieder Nüsse und Trockenfrüchte und Süßigkeiten und außerdem bringt man Osh mit, jenem beliebten dicken Eintopf, von dem es so viele Arten gibt. Osh Reshte mit Nudeln, Osh Duch mit verdünntem Joghurt, Osh Shole Ghalamkar mit Weizen und Gerste-Bulgur und Reiskörnern, Osh Joe mit Gerste und weitere solcher traditioneller Eintöpfe, alle jeweils unter Zugabe von frischen Frühlingskräutern gekocht. Das Essen für das Picknick am 13. wird entweder bereits zu Hause fertiggestellt oder man kocht es im Freien. In den westiranischen Gegenden ist es zum Teil Sitte, am 13. Farvardin Fleischbällchen zu kochen. Weiterhin sind Reis mit dicken Bohnen und verschiedene Arten von geröstetem Fleisch üblich. In einigen Gegenden ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass man an diesem Tag in der Natur ganz bestimmt wild wachsende, essbare Kräuter pflücken und damit eine Speise kochen sollte. Zu den beliebtesten dicken Suppen an diesem Tag gehören Osh Balghur und Osh Reshte. Auf dem Tuch, das in der Natur für das gemeinsame Mittagessen ausgebreitet wird, kommen auch Samanu und Halwa zu stehen. Im Norden Irans werden verschiedene Arten von Halwa für diesen Tag zubereitet und im Süden von Khorasan und in der Provinz Yazd gehört ein Gebäck mit Sesamsamen auf das Sofre Sizdabedar. Am Nachmittag des letzten Nowruz-Tages und gegen Ende des Treffens in der Natur ist es üblich, Salatblätter anzubieten. Sie werden in einem Sirup namens Sekanjabin eingetaucht, der aus Zucker und Essig und Wasser eingefertigt und mit Pfefferminze besonders schmackhaft gemacht wird. Und damit, liebe Hörerfreunde, hoffen wir Ihnen, einen Einblick in die Nowruz-Küche der Iraner gegeben zu haben. Auch Ihnen wünschen wir einen schönen Frühlingsbeginn. Gott bedenke alle mit Gesundheit. Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Werte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vergessen Sie nicht, dass wir ab dem 28. März auf der Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangbar sein werden. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.